Liebender oder grausamer Gott? Was denn nun? Was ist eigentlich die Spannung? Ich gehe mal davon aus, wir wünschen uns alle einen liebenden Gott. Schon aus persönlichem Interesse, denn wir möchten geliebt werden, oder? Also ist jemand hier, der sagt, nö, brauche ich nicht. Glaube ich nicht. Jeder Mensch, vermute ich mal, möchte geliebt werden. Und auch für die anderen und für die ganze Welt wünschen wir uns natürlich Liebe. Und das stelle ich jetzt mal. Hass haben wir genug. Das ist alles, selbst Gleichgültigkeit haben wir mehr als genug. Eigentlich brauchen wir Liebe. Dazu kommt, dass es so an der ganzen Religionspädagogik, in dem, was die fast alle Gemeinden sagen, seit Jahrzehnten deutlich, deutlich im Mittelpunkt steht. Liebe, das ist das, was man den Kindern als erstes beibringt, wenn sie irgendwie mal in eine Gemeinde kommen, in Sonntagsschule oder was auch immer, dann wird ihnen das gesagt. Und das ist ja jetzt nicht einfach nur ein Softwunsch, sondern im Neuen Testament, es gibt keine Definition Gottes, die es im Christentum sozusagen auf einen Begriff gibt. Aber wenn etwas in die Nähe von einer Definition oder so kommt, dann ist es 1. Johannesbrief, Gott ist Liebe. Insofern sind wir da auch auf der Seite von dem, was wir uns wünschen und auch von dem, was die Bibel erzählt. Und dann gibt's aber trotzdem mindestens scheinbar eine Gegenseite. Einerseits gibt's in der Bibel eine ganze Menge Stellen, die sind hart. Eine ganze Menge Stellen, die von einem zornigen Gott sprechen, die uns schwer runtergehen, manchmal auch wirklich grausam jedenfalls wirken. Er sagte mal, jemand so ein bisschen böse, wenn man die Bibel hält, sollte man sie nicht zu schräg halten, damit da kein Blut rausläuft. Also das Buch ist nicht so easy, nett, wie man sich es vielleicht wünscht oder wie manche sich das vorstellen. Also eine liebevolle Erzählung, ja, aber es gibt durchaus Haken und Ösen drin. Und nicht nur in der Bibel. Wenn es nur das wäre, könnte man ja sagen, okay, vergessen wir die Bibel. Also sollte man nicht, aber könnte man ja theoretisch sagen. Aber ich sag mal, auch die Erfahrung des Lebens, die Erfahrung des Alltags ist ja nicht nur schön. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, guckt euch mal die Welt an, die ist so voller Liebe, da kann man auf gar keine andere Idee kommen, als dass ein liebevoller Gott da alles wunderbar macht. So einfach ist es beim besten Willen nicht. Es gibt auch ganz viel Hartes, ganz viel Unverständliches, ganz viel, was grausam jedenfalls rüberkommt. Und das ist die Spannung, die dieses Ding, die diese Pole aufmachen, Liebe oder grausam, wie ist es jetzt? Und ich möchte am Anfang, damit das wenigstens ja eine Uni hier ist, es so ein bisschen akademischen Anspruch hat, möchte ich mal zwei Positionen nennen, die versuchen, mit dieser Spannung umzugehen und die ich nicht empfehlen möchte. Aber diese Spannung hat man schon immer empfunden und die Diskussion ist im Grunde sehr alt. Der erste Lösungsversuch ist, ich überschreibe mal ein bisschen polemisch, Gott operieren, vielleicht auch Gott amputieren, also alles das, was nicht in unser Schema passt, ausscheiden. Das gab es schon zum ersten Mal schon im 2. Jahrhundert. Das ist also nichts Neues. Da gab es Marcion, einen Theologen, ursprünglich von einem Handelsmann oder sowas, und der dann eigene Kirchen gegründet hat. Und seine Idee war, naja, der Gott der Schöpfung, in der Schöpfung ist manches schwierig, der hat es nicht so ganz hingekriegt. Und sowieso mit Hass und so, das ist alles schwierig. Aber der Vater Jesu Christi, der ist nur nett, nur gut. Und ich teile das jetzt auf und sage, dieser Gott der Schöpfung und so und entsprechend die ganzen Schriften des Judentums wollen wir nicht, scheiden wir aus. Wir machen was völlig Neues, was völlig Fremdes. Er hat dann das Lukas-Evangelium genommen und die Paulusbriefe oder jedenfalls viele davon und da auch nochmal ausgesiebt, sehr kräftig ausgesiebt, dass nur das übrig blieb, was er überzeugend fand und gesagt, das ist jetzt unser Kanon, das sind die christlichen Schriften, alles andere weg. Also er teilt sozusagen den Liebenden und den alles andere wird ausgeschieden, hat mit Gott nichts zu tun. Diese Position wurde von der Mehrheit der Christen, jetzt egal ob, damals gab es ja evangelisch noch nicht, aber auch später evangelisch oder katholisch, die Mehrheit der Christen haben gesagt, nee, das ist falsch, so zu machen, aber immer wieder mal gibt es diese Idee. Dann in der Neuzeit relativ populär Adolf von Harnack, großer, renommierter Theologe, Historiker. Und der greift auf Marcion zurück dann und sagt nochmal, ja, so dumm war das nicht. Eigentlich hat er in vielem recht. Harnack schreibt dann, auch kommt seine Art, das Evangelium zu verkünden, den Bedürfnissen der Gegenwart merkwürdig entgegen. Also sagt heute in unserer Zeit, dann bis in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, die tiefsten Kenner der Volksseele, so sprach man damals, versichern uns, dass nur die Verkündigung der Liebe, die nicht richtet, sondern hilft, noch Aussicht hat, gehört zu werden. Also er argumentiert pragmatisch, mit Gerichten und so, das wollen die Leute nicht hören, da kommen wir heute nicht mehr mit durch. Wir scheiden, so wie damals Markion gemacht hat, das aus. Und er sagt auch, das Alte Testament soll nicht mehr zum biblischen Kanon gehören. Das ist zur Vorgeschichte relevant, aber das ist keine Schrift mehr, auf die wir uns direkt beziehen. Und aus einer völlig anderen Ecke, aber ein ähnlicher Move, dann nochmal eine Ecke später, Dorothee Sölle und manche anderen, so in den 60er, 70er Jahren, die großen, einflussreichen Zeiten hatte. Sie war jetzt keine so sehr akademische Theologin, mehr so Kirchentagsreferentin, aber da sehr einflussreich, sehr populär. Wie geht man jetzt damit um? Sie sagt, naja, also das ganze viele Leiden stellt ja in Frage, ob es Gott überhaupt gibt. Und selbst wenn es ihn gibt, ob er gut ist. Wir müssen Gott rechtfertigen. Und wie können wir ihn rechtfertigen? Nicht mehr, wenn wir behaupten, er ist mächtig. Wir rechtfertigen ihn dadurch, dass wir erklären, er ist ohnmächtig. Er kann auch nichts dagegen tun. Dann ist er sozusagen fein raus. Dann kann man ihn anklagen und sagen, Gott, wieso lässt du es zu? Und er sagt, ich kann nicht anders, tut mir leid. Aber immerhin leide ich mit euch. Das ist dann das, worauf sie hinausläuft. Wohl aber hat der Gott, der nicht ein höherer Pharao ist, sich gerechtfertigt im Mitleiden, im Mitsterben am Kreuz. Gott hat keine gar keine anderen Hände als die unseren. Den Spruch habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt es relativ oft. Gott hat keine Hände als unsere. Er ist auch nicht auferstanden dann nach Dorothee Sölle. Jesus ist nicht auferstanden, sondern Auferstehung ist nur ein Bild dafür, dass wir alle hoffentlich an der Lebenshoffnung festhalten. Sowas in der Richtung. Also auch sie teilt im Grunde auf, alles was kompliziert ist, was wir nicht verstehen, hat mit Gott nichts zu tun. Und wir behalten das Verständliche und das Schöne. Das Problem bei diesen Theorien ist, es ist aus meiner Sicht, man gibt auf, mit einem Lebendigen gegenüber zu ringen. Denn ist ja kein Zufall. Bei Harnack im 19. Jahrhundert, man wollte das Allgemeine haben. Die jüdischen Geschichten waren einem verdächtig. Harnack war jetzt nicht unbedingt ein Proto-Nazi, aber das Judentum war eben, naja, gut, das sind alte Geschichten, mit denen müssen wir nicht unbedingt umgehen. Da können wir uns von lösen. Wir wollen das Allgemeine suchen, das Prinzip. Und dann kommt er auf so ein Liebesprinzip. Dorothee Sölle, 60er Jahre, anti-autoritäre Bewegungen, Macht ist an sich verdächtig, ohnmächtiger Gott, das ist das, was wir jetzt besser verkaufen können, so ein bisschen. Also, und das Risiko ist natürlich für uns genauso. Nach welchem Prinzip scheidet man denn aus? In der Medizin hat man relativ klare Standards zu sagen, was ist der Tumor und was ist das Gesunde und was schneiden wir weg? Aber hier ist ein ganz, ganz großes Risiko, dass wir eigentlich sagen, unsere Vorstellung, unsere Wahl, unser Geschmack, der entscheidet, was bei Gott stehen bleibt und was nicht. Und dann verliert man das Lebendige gegenüber und muss mit seinem eigenen Prinzip klarkommen. Baut mal jetzt etwas pauschalieren und vereinfachen. Das ist kein Zufall, dass alle Gemeinden und großen Kirchen, die stark auf diese Züge draufgesetzt haben, geschrumpft sind. Der Anspruch war, dass es den Menschen näher und das wollen die Leute heute so. Aber die Abstimmung mit den Füßen ist nicht zugunsten dieser Position. So, der gegenteilige Versuch, also nicht wir behalten das Nette und scheiden das Unverständliche aus, sondern Gott und Chaos sind nicht zu unterscheiden. Also das Gegenteil wäre einfach zu sagen, man kann nicht sagen, wer oder wie Gott ist, ist irgendwie alles. Und eine Variante dazu ist das klassische Heidentum. Das brauchen wir jetzt nicht im Detail durchzugehen. Am Anfang steht schon Chaos, am Anfang steht nicht Liebe oder eine Idee oder so. Am Anfang ist Chaos und dann gibt es allerlei Wesen. Und die haben verschiedenen Charakter. Und je nachdem, was ihr so erwischt, welchen der Götter ihr gerade erwischt oder was der gerade für eine Tagesform hat, je nach da hängt davon ab, ob ihr es grausam abkriegt oder Liebe, ob ihr gesegnet werdet, ob ihr gebremst werdet, ob ihr krank werdet, ob alles gut ist. Das ist völlig unberechenbar. Es ist ein großes Chaos. Wir wissen nicht, wo wir dran sind. Alle sind irgendwie, alles ist da drin. Man kann nicht sagen, Gott ist so oder so. Und ich sage jetzt mal, in einem etwas gewagten Move würde ich behaupten, der Atheismus versucht die Frage genauso zu lösen. Er spricht natürlich nicht von Gott, aber er sagt sozusagen, das Urprinzip hat keine Ordnung. Ein Beispiel, Richard Dawkins, großer Atheist, der so Anfang der 2006, 2007, diese Bewegung, das sogenannte neue Atheismus, da war er einer der führenden Köpfe, der Gotteswahn und so solche Bücher. Und er wurde mal in einer Diskussion gefragt, muss denn die Evolution nicht dafür sorgen, dass die Dinge besser werden? Und er sagt ja, nein, das ist ein Missverständnis. Die Evolution sorgt nicht für Verbesserungen. Die hat kein Bild, was besser wäre. Die hat überhaupt kein Bild. Die hat keine Absicht. Die passiert einfach und sie sorgt nur für Anpassung an die Verhältnisse. Und wenn die Verhältnisse sich ändern, Dinosaurier, hat man eben Pech. Insofern sagt er am Ende, shit happens. Das ist das Grundgesetz der Welt. Es gibt keine Ordnung, es gibt kein Prinzip. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den heidnischen Göttern. Er wird natürlich bestreiten, dass es die gibt. Aber von der Idee her, gibt es in der Welt eine Ordnung? Gibt es ein Prinzip, dass man sagen kann, Gott oder der entscheidende Grund oder meinetwegen der Urgrund oder wie auch immer ihr es nennen wollt, das höchste Prinzip, ist es gut oder nicht? Würde Dawkins ähnlich mit dem klassischen Heidentum sagen, lässt sich nicht beantworten. Es ist Chaos. Es gibt keine Ordnung. Also das sozusagen zwei Versuche in gegenteiliger Richtung. Entweder wir sortieren aus, scheiden das Böse oder das Unangenehme von Gott ab, oder wir gehen davon aus, es gibt kein Prinzip. Beide Wege würde ich nicht favorisieren und komme jetzt deswegen mit dem dritten. Und ich nenne das mal Ringen mit dem biblischen Gott. Und dann dazu auch Gottes Härte. Ich will heute Abend nicht so sehr über die Liebe reden, weil die, glaube ich, ist das, wo wir uns schnell einig sind und dass wir uns das wünschen. Und da habt ihr auch schon viel drüber gehört. Ich will jetzt mal den Fokus eher auf die andere Seite, Gottes Härte. Die da schon mit reingehört, wenn wir die Bibel lesen. Wie gesagt, da gibt es eine Menge harte Texte. Aber ich glaube nicht nur in der Bibel. Stimmt denn die Idee, dass ein liebender Gott nicht richten darf oder soll? Stimmt das? Könnte es nicht gerade umgekehrt sein? Und ich beginne mal mit einem Beispiel. Raquel Den Hollander, ist in dem Fall kein Tippfehler, hier tatsächlich hat noch ein A hinter dem CH, war eine Turnerin in den USA. Und sie ist, wie viele andere dort, sexuell missbraucht. Und der Skandal, wie leider so oft, war einerseits der Missbrauch und dann, dass es jahrelang die Opfer nicht gehört. Immer wieder hat man es erzählt, es wurde ausgesessen, es wurde nicht gehandelt, es wurde ihnen nicht geglaubt. Irgendwann kam es nun endlich dann doch zum Prozess. Und es ging hier um einen Arzt, Larry Nassar, der in diesem Turnverband lange Zeit als Arzt tätig war und der im großen Stil, waren glaube ich über 200 Fälle am Ende, junge Mädchen missbraucht hat. Und sie hat dann bei diesem Prozess eine sehr, sehr bemerkenswerte Rede gehalten, empfehle ich euch auch im Komplett mal durchzulesen, wenn ihr Lust und Zeit habt. Sie ist später Anwältin geworden, jetzt ist sie also auch professionelle Opferanwältin. Und das erste Zitat aus dieser Rede ist folgendes. Ich frage also, wie viel ist ein kleines Mädchen wert? Wie viel Priorität sollte darauf gelegt werden, zu vermitteln, dass die volle Härte des Gesetzes genutzt wird, um ein weiteres unschuldiges Kind vor der seelenerschütternden Zerstörung zu schützen, die sexueller Missbrauch mit sich bringt? Ich behaupte, dass sie alles wert ist. Sie ist jeden Schutz wert, den das Gesetz bieten kann. Sie ist die Höchststrafe wert. Den Hollander fordert also, wenn es so etwas wie Ordnung gibt, wenn es so etwas wie Gerechtigkeit gibt in dieser Welt, dann muss diesem Mann gründlich das Handwerk gelegt werden. Dann muss die Höchststrafe, es geht hier nicht um Todesstrafe, sondern um lebenslang in diesem Kontext, in dem Staat, wo es da war. Und sie sagt sogar, wir müssen uns darüber einig werden. Dafür ist das Gesetz da. Jemand sagte hier, irgendwo liegt hier, glaube ich, sogar eins in der Schublade, weil hier, nee, das ist nicht wahr, weil hier, glaube ich, öfter mal Juristen sind. Haben wir hier das BGB oder? Ah, jede Menge. Basistext für öffentliches Recht. Gut, da geht es, glaube ich, nicht um Gewaltverbrechen, aber egal. Das ist doch die Idee. Wir sind uns einig, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht wollen und die bestraft werden müssen. Das ändert nichts daran, dass auch diese Rede, auch was sie sonst noch sagen wird, dem Täter möglicherweise grausam vorkommt. Auch die lebenslange Strafe, am Ende kriegt er die aus. Also eine komplizierte Konstruktion mit Mehrfachstrafen, die aber addiert werden, also de facto ist es lebenslang. Es mag sein, dass ihm das grausam vorkommt. Aber ist die Richterin, die ihn verurteilt hat, lieblos? Oder macht sie ihren Job? Das zweite Beispiel aus einem etwas anderen Kontext. Miroslav Volf, Theologe, der im ehemaligen Jugoslawien groß geworden ist und jetzt in den USA lehrt und da in diesem Bürgerkrieg war. Miroslav Volf fordert am Ende Gewaltfreiheit. Aber er sagt, wir können nur dann gewaltfrei sein, wenn Gott richtet. Gerade wenn Gott nicht richten würde, sondern einfach nur lieb ist, so wie ein Hund lieb ist, der nicht kläfft. Gerade dann ist Gewaltfreiheit eine Illusion. Schreibt es so, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen. Und er sagt, meine lieben Freunde im Westen, meine lieben privilegierten Freunde in euren, mit euren schönen Häuschen am Stadtrand oder auch euren netten Studiboden in einer friedlichen Stadt, alles schön und gut. Aber wo Krieg ist, wo jeder jemanden Verwandten hat, der im Krieg getötet, verletzt oder sonst was wurde, der entführt wurde, da kommen wir mit der Idee eines netten Gottes, der einfach nur sagt, ja, schön, irgendwie, ihr seid alle toll, kommen wir nicht durch. Er muss richten. Das ist sozusagen die eine Richtung, warum ich auch jetzt mal einfach unabhängig von biblischen Texten sagen würde, dass Gott richtet, dass er nicht alles laufen lässt, ist kein Beweis, dass er nicht Liebe ist, sondern kann Ausdruck seiner Liebe sein. Ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 11. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Des Herrn Thron ist der Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Frevler hasst er und den, der Gewalttat liebt. Er wird regnen lassen über die Frevler Feuer und Schwefel und Blutwind, ihnen zum Lohne geben. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Das ist nur ein Beispiel von unzählig vielen Texten. Und jetzt historisch müsst ihr euch klar machen, Israel war so gut wie immer der kleine unbedeutende Staat. Das war jetzt, wir haben natürlich dann gleich, oh, Sorgen und auch zu Recht Sorgen. Wie ist das jetzt? Ist das jetzt Imperialismus? Ist das jetzt irgendein überlegener Staat, der auch noch rechtfertigt, dass er irgendwie Unrecht tut? Es ist so gut wie immer in der Geschichte Israels war es der unterlegene Staat und es ging beim Angriff der Feinde um Leben und Tod. Und in dem Kontext entstehen solche Texte notwendig. Und da kann man mit einem dieser Realität, die wir in dieser Welt haben, der vielen Gewalt, erreicht eine Antwort, ein Gott, der lieb ist und nie richtet, nie einschreitet und immer nur alles toll findet, reicht da nicht aus. Und auch ein Gott, wie ihn Dorothee Sölle nennt, die würde es natürlich nicht so platt sagen, die sagt, der tief, tief mitleidet, aber viel mehr auch nicht kann, reicht, würde ich sagen, auch nicht aus. Und es gibt noch eine zweite Richtung von Gottes Härte. Von Texten sind jetzt nicht ganz so viele, aber auch die gibt es. Offenbarung 3,19. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Das ist jetzt eine neue, eher etwas freie übertragene Übersetzung. In der Luther-Übersetzung heißt es etwas härter. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. Auch das ist hart, auch das ist nicht schön. Aber ist es vielleicht manchmal notwendig? In dem Bild ist es jetzt ein bisschen ein banales Beispiel, aber durchaus relevantes Beispiel. Das Kind, was permanent Süßigkeiten haben will. Gehört es nicht dazu, dass liebende Eltern sagen, okay, in gewissem Maße ja, aber hier ist jetzt mal eine Grenze. Mehr gibt's jetzt nicht. Du musst dich dran gewöhnen, auch dein Körper soll nicht abhängig werden, ständig Zucker zu sich zu nehmen. Und nebenbei, wir haben das selber erlebt, als unsere Kinder noch sehr klein waren, sind wir mal einen Verwandtenbesuch gemacht. Und so eine alte, entfernte Verwandte hat unsere Tochter auf dem Arm, die war noch sehr klein, irgendwie Kaffee trinken. Dann griff die sofort zu einem Löffel rein in den Zuckertopf und wollte unserer Tochter einfach mal den Löffel mit Zucker in den Mund stecken. Die hatte den nicht mal gefordert. Klar, diese Verwandte kam aus einer Zeit nach dem Krieg oder in der Kriegszeit, wo große Armut, große Not war und sich sehr freute an sowas. Aber das ist jetzt nicht mehr unsere Zeit. Und unsere Tochter hatte auch so genug Zucker. Und ist das jetzt grausam, dass wir sagen, stopp, kriegst du nicht? Und das Beispiel ist relativ harmlos. Es geht ja dann schlimmer und härter. Es gibt einen zugegeben etwas alten Film, aber der bringt das, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Leaving Las Vegas. Nicolas Cage war damals noch ein wirklich toller Schauspieler, der auch für diese Rolle einen Oscar gewonnen hat. Später hat er ziemlich nachgelassen. Und es ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Er spielt einen Mann, der schwer alkoholkrank ist und jetzt aufgegeben hat. Er hat irgendwie in seiner Firma auch noch entlassen. Er nimmt das Geld mit, sagt, ich fahre jetzt nach Las Vegas und sauf mich tot. Und er lernt eine Prostituierte kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Und diese ungewöhnliche Liebesgeschichte fängt so an, dass sie sagen, wir lassen uns stehen. Das ist unser Deal. Du sprichst mich nie auf meinen Alkoholismus an und ich frage nicht nach deinem Job. Ist das nicht wahre Liebe? So annehmen, wie der andere ist? So stellen wir uns das so vor, so wünschen wir uns doch wahre Liebe, oder? Und in dem Film, die beiden halten es durch, er stirbt am Ende, ist tragisch, aber irgendwie bleiben sie zusammen. Er stirbt wie erwartet. Und trotzdem gibt es irgendwann eine Passage, wo sie ihr Versprechen brechen. Und sie sagt, verdammt nochmal, geh doch zum Arzt. Und er könnte es vielleicht als grausam empfinden und sagen, hey, das war nicht der Deal. Wir haben ausgemacht, keine Fragen dazu. Wir haben ausgemacht, du liebst mich, wie ich bin, mit dem Alkoholismus. Und ich stelle auch keine Fragen. Und umgekehrt gibt es bei ihr dann auch mal eine Phase, wo er dann sagt, ja, ist das wirklich so? Ist das wirklich dein Leben, was du da, ist es wirklich gut, wie du das führst? Tut es dir gut? Weil Liebe nicht mit ansehen kann, dass jemand sich kaputt macht. Sie kann tolerant sein für andere Ansichten. Klar, muss sie auch. Aber wenn es so weit geht, dass sich jemand kaputt macht, kann Liebe nicht einfach sagen, mach mal. Also diese Spannung in dem Film, die finde ich so schade, irgendwann bricht das durch, dass sie sagen, das geht nicht, bitte, 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 tu was. Nutz die Chance, vielleicht hast du doch noch eine Chance, den Alkoholismus loszuwerden und gesund zu werden. Und das ist nicht so banal, das ist wirklich eine schwere Balance. Es gibt ein großes Risiko, wenn Menschen alkoholkrank sind, dass Angehörige co-abhängig werden. Dass ihr ganzes Leben nur noch um diese Erkrankung sich dreht und am Ende auch dem Erkrankten nicht geholfen wird. Das ist alles kompliziert und da gibt es keine einfachen Formeln. Aber es kann unter Umständen sein, dass man einem Alkoholkranken, meinetwegen Kind, wenn es erwachsen ist, dass es besser ist, es rauszuschmeißen, damit es einmal wirklich ganz, ganz unten landet und an den Punkt kommt, wo es sagt, jetzt geht's wirklich nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Statt es jahrzehntelang immer abzupuffern und von allen Konsequenzen fernzuhalten, zu bezahlen und die Kotze wegzuwischen und die rechtlichen Folgen abzupuffern, und die Heizung zu bezahlen und das Essen und die Kleidung. Und der Mensch kommt nie, wird nie wirklich konfrontiert. Also wie gesagt, einfache Formeln gibt es da nicht. Da kann man nicht sagen, ab da. Also. Aber prinzipiell kann es sein, dass man aus Liebe hart sein muss. Mir hat es mal ein Vater erzählt, der ist nicht im Alkoholismus, aber sein Sohn brauchte Geld. Und kam zu ihm und sagte, Papa, kannst du mir Geld geben für dieses Projekt? Und er war sich sehr sicher, das Projekt ist Mist. Er war sich sehr sicher, das ist keine gute Investition, die dem Sohn hilft. Es wird ihn nur weiter in Schulden treiben. Deswegen hat er dem Sohn gesagt, nein, obwohl er sich das hätte leisten können. Und er hat mir erzählt, nachdem der Sohn rausgegangen war, hat der Vater bitter geweint, weil er selber mit dieser Spannung kaum fertig war. Aber es kann durchaus sein, dass Liebe harte Grenzen setzen muss, um des anderen willen. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, leuchtet mir im Prinzip ein. Man muss richten und Liebe kann auch so hart sein müssen. Aber vielleicht habt ihr so den Einwand, der sagt, aber das stimmt doch nur für die Extremfälle, oder? Ich meine, Schwerverbrecher oder sexueller Missbrauch, ja, schlimm genug, dass es das gibt, aber wir doch nicht. Oder es sind doch nur sehr wenige. Auch Kriegsverbrecher, Hitler oder so, war es jetzt wirklich schlimm, muss man nicht irgendwie sagen, ist auch gerecht, dass er am Ende dieses Leben genommen hat oder so. Aber wer ist denn schon so schlimm wie Hitler? Und auch bei Erziehungsfragen. Alkoholismus ist ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag die Frage. Aber ich möchte es mal so sagen, all diese Übergänge sind graduell. Deswegen habe ich immer so einen Graph gezeigt. Ab wo ist denn Härte erforderlich? Also, ne, wenn ein Kind jetzt anfängt und es ist ein bisschen sauer, na klar, schmeißt man es nicht raus. Es ist noch ein bisschen sauer und schlägt den kleinen Bruder. Schmeißt man es auch nicht raus, aber muss schon mal irgendwie eine Grenze setzen. Es fängt an, das erste Mal zu kiffen. Wie geht man damit um? Natürlich schmeißt man es nicht raus. Aber es ist graduell. Es ist nicht so, dass man sozusagen immer auf der sicheren Seite ist, sondern es ist ein gradueller Übergang, eine schwierige Balance, an welcher Stelle welche Härte erforderlich ist. Genauso mit dem Richten. Wenn Gott so ist, wie ihn die Bibel beschreibt, dann hat er eine Vision vom Leben, nämlich Liebe. Und das Problem fängt dann nicht erst an, wo man jemand umbringt oder sexuell missbraucht. Das Problem fängt an beim Mobbing in der Schule. Das Problem fängt an, wo drei Leute sich cool fühlen, indem sie einen ausgrenzen. Das Problem fängt an, wo man im Herzen denkt, Deutsch ist besser. Wo soll Gott anfangen zu richten? Erst beim Mord? Erst beim Massenmord? Das sind alles graduelle Übergänge. Und die Pointe ist sozusagen sowohl beim Richter als auch bei der Erziehung, dass die Entscheidung unabhängig von dem ist, was der Täter oder sagen wir das Kind, was mal gerade Dummheiten macht, selber denkt. Also das ist ja gerade der Witz. Wir fragen ja nicht den Täter, was denkst du zur Frage, okay, Verwaltungsrecht ist echt ein schlechtes Beispiel, Strafgesetzbuch, hier sind wir, genau. Betäubungsmittelgesetz hier zum Beispiel. Der Richter fragt ja gerade nicht, wie viel Heroin hältst du für angemessen? Oder welchen Handel damit findest du noch okay? Es ist die Pointe, dass der Richter unabhängig von der Selbsteinschätzung des Täters sagt, das Gesetz sagt, hier ist die Grenze. Und das muss ich jetzt durchsetzen. Und deswegen reicht es nicht, unser Selbstkonzept zu haben, zu sagen, oh, so schlimm ist doch alles nicht, oder bei mir ist es nicht nötig. Nee, die Pointe ist, der Richter muss es unabhängig von eurer Selbsteinschätzung machen. Und ähnlich auch mit den Eltern, jedenfalls bei kleineren Kindern. Ich meine, je älter man wird, desto mehr Eigenverantwortung gibt es natürlich auch, und auch desto mehr Kompetenz, Dinge einzuschätzen. Aber es bleibt dabei, gerade bei kleineren Kindern, es ist gerade nicht einfach nur das gefühlte Bedürfnis des Kindes, was ausschlaggebend ist, sondern das Wissen, die Lebenserfahrung der Eltern. Und deswegen kann es notwendig sein, aus Liebe sowohl zu richten als auch hart zu erziehen. Punktuell jedenfalls. Und das gilt beides natürlich bei Gott genauso. Was ist mit Vergebung? Ist das nicht die Pointe in der Bibel? Also, weiß es nicht, woher kommt, aber die, die sich die Bibel ein bisschen mal gelesen haben oder ein bisschen darüber hören oder irgendwo in einer Gemeinde waren, Vergebung ist doch ein großes Ding. Und ja, ist es und muss es auch sein. Es gibt einen Text dazu, auch im Alten Testament, den finde ich ganz spannend. Da lässt Gott sozusagen mal in sein Herz schauen. Also Hosea ist ein Prophet, in einer Zeit, wo auch Gericht passiert, wo das Volk auch von Gott gerichtet wird und wo vieles Schlimme passiert, das Volk eigentlich auch selber schlimm lebt. Und dann gibt es mal diesen Vers, Hosea 11. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Es gibt sozusagen guten Grund für den Zorn, das sind die Kapitel davor. Fremde Götter angebetet, soziale Ungerechtigkeiten, die Reichen werden immer reicher und beuten die Armen aus, all diese Dinge. Gott sagt Stopp und trotzdem wenn man hier einfach so durchziehen, jetzt sie alle platt machen, kann ich nicht, sagt Gott. Sie sind doch meine Kinder, sind doch Menschen, es sind doch meine Geschöpfe. Mein Herz wendet sich gegen mich. Also diese Spannung, um die es heute Abend geht, die ist sozusagen in Gott selbst. Er selber hat den Pol durchgreifen und es sind meine Kinder, es muss doch irgendwie gehen. Und deswegen ist Gottes Antwort auf die Spannung, selber das in sich zu lösen. Er sagt Vergebung ja, aber nicht billig einfach so. Und dafür, so erzählt die Bibel die große Geschichte, kommt sein Sohn Jesus auf die Welt und stirbt am Kreuz. Sozusagen innerhalb von Gott haben wir das Nein zur Schuld und das Ja zu den geliebten Menschen. Da kommt das zusammen. Darauf läuft sozusagen hinaus. Aber das ist nicht billig. Nochmal etwas längeres Zitat, aber ich finde es so gut von der Frau Dan Heller, weil sie richtet sich in ihrer Rede auch an den Täter und spricht über Vergebung. Der Täter hatte vorher wohl mal eine Bibel mitgenommen in den Gerichtssaal und irgendwie auch um Vergebung gebeten. Jetzt sagt sie Folgendes. Wenn Sie die Bibel gelesen haben, die Sie bei sich tragen, wissen Sie, dass die darin dargestellte Definition von Liebe darin besteht, dass Gott selbst so aufopfern liebte, dass er alles aufgab, um die Strafe für die Sünden zu bezahlen, die er nicht begangen hat. Durch seine Gnade entscheide auch ich mich für die Liebe. Sie sprachen davon, um Vergebung zu beten. Aber Larry, wenn Sie die Bibel gelesen haben, die Sie bei sich tragen, dann wissen Sie, dass die Vergebung nicht durch gute Taten erlangt wird, als ob gute Taten das unglaubliche Böse, das Sie begangen haben, auslöschen kann. Sie sagt also, das ist so ernst hier, das kann man nicht wieder gut machen. Das ist nicht, du hast mir 100 Euro geklaut und gibst mir die zurück. Das ist viel schlimmer, das ist nicht gut zu machen. Und gerade da setzt Vergebung ein. Jetzt sie weiter, sie kommt durch Reue, die erfordert, dass Sie sich der Wahrheit über das, was Sie getan haben, in all seiner völligen Verderbtheit und seinen Schrecken stellen und sie anerkennen. Ohne Milderung, ohne Entschuldigung, ohne so zu tun, als könnten Sie es mit guten Dingen überdecken. In der Bibel steht von einem jüngsten Gericht, bei dem der ganze Zorn Gottes in all seinen ewigen Schrecken über Männer wie Sie ausgegossen wird. Sollten Sie jemals den Punkt erreichen, an dem Sie sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, was Sie getan haben, wird die Last der Schuld angesichts des entsetzlichen Übels, das Sie begangen haben, erdrückend sein. Und das ist es, was das Evangelium Christi so süß macht, weil es Hoffnung und Gnade gibt, wo keine zu finden sein soll. Und sie werden für dich da sein. Und ich bete, dass sie eines Tages die seelenzerstörende Last der Schuld erfahren, damit du eines Tages wahre Reue und Vergebung von Gott erfahren kannst, die du viel mehr brauchst als Vergebung von mir, obwohl ich dir die auch gebe. Also sie sagt, ja, ich vergebe dir. Und Gott kann dir auch vergeben, aber niemals mal so eben, niemals mal so zack abgehakt. Sondern Vergebung setzt die Konfrontation voraus. Du brauchst die volle Konfrontation mit dem, du getan hast, weil mit dem, was du getan hast. Und wenn du die hast, wirst du zusammenbrechen. Und sie sagt trotzdem, als sie Christin ist, das Wunderbare des Evangeliums ist, selbst dafür gibt es eine Lösung. Selbst dafür gibt es Vergebung. Aber nicht als zack erledigt. Und das ist der Punkt. Darauf läuft es bei Gott hinaus. Er sagt, ich will vergeben, jedem, der dafür offen ist. Ich zahle den Preis selbst. Ich löse diese Spannung in mir selbst. Aber nicht als Billigsoße über alles. Nicht ohne Konfrontation. Und im Grunde gehört auch das zum Kreuz, was wir in Jesus sehen. Wir sehen die Konfrontation mit den Folgen unseres Tuns. Und an den schmerzvollen Punkt muss man gehen. So hart ist unser Gott und ich bin überzeugt, zu unserem Nutzen führt er uns, wenn wir wirklich Vergebung brauchen, an diesen Punkt. Dann gibt es diese Vergebung aber auch. Der letzte Punkt, Grenzerfahrungen und Grenztexte. Ich behaupte nicht, dass ich die komplette Spannung mit der Lebenserfahrung, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, aufgelöst habe. Und ich möchte schon gar nicht sagen, also bitte, bitte, wirklich überhaupt gar nicht sagen, dass jeder Mensch, der leidet, entweder leidet, weil Gott ihn richten muss, weil er sozusagen entsprechend Böses getan hat, oder weil es eine Art der Erziehung ist, die man verstehen muss. Manches Leiden ist vollständig unverständlich. Manches Leiden ist so, dass ich Atheisten verstehen kann, die sagen, also dass du dahinter noch eine Ordnung erkennen willst, das ist kühn. Manches Leiden bleibt unverständlich. Und ich möchte auch nicht so tun, als fände ich jeden Bibeltext mit den Sachen, die ich gesagt habe, einfach einzusortieren. Die Grundlinie ja, die Haupterzählung ja. Gott schafft. Könnte sogar sagen, dass Schaffen vielleicht sogar die höchste Form der Liebe ist. Denn das heißt ja, ich habe eine Idee von etwas und finde die Idee so toll, bejahe die so sehr, dass ich sage, die muss werden. Und ich glaube, dass das stimmt. Von jedem hier im Raum hat Gott eine Idee gehabt und gesagt, so toll, das muss Realität werden, deswegen schaffe ich dich. Das ist der Beginn der Erzählung. Und dann gibt es alle möglichen Probleme mit Menschen, die scheitern, mit Menschen, die schuldig werden, mit Menschen, die vor Gott schuldig werden, voreinander und so weiter. Ein langes Hin und Her in einer komplizierten Gemengelage. Und in dieser Gemengelage ist Gott manchmal hart, manchmal zur Erziehung, manchmal zum Gericht und immer wieder auch vergebend und großzügig. Das ist sozusagen der Hauptplot, der sich dann in Jesus zuspitzt. Und daneben und da drin gibt es manche harte Texte und auch vereinzelte Texte, wo ich auch nach langen Ringen immer noch sage, fällt mir schwer, damit umzugehen. Wäre ein eigener Vortrag für sich, die alle einzeln anzuschauen. Aber ich empfehle dringend, schaut sie sich gründlich im Kontext an. Es gibt manchmal so ein Worst-of-Liste, kann man auch manchmal Atheisten machen, dass irgendwie mit so einem YouTube-Video man irgendwie die 13 furchtbarsten Zitate hintereinander. Kann man machen, ist auch nicht geschummelt, würde ich trotzdem nicht empfehlen. Würde ich euch auch bei anderen Dingen nicht empfehlen. Auch beim Koran nicht oder bei was weiß ich, Wahlprogrammen von Parteien. Lest euch den Kontext durch, dann kriegt ihr vielleicht einen fairen Eindruck. Und bei der Bibel muss man dazu sagen, der Kontext ist im Alten Testament ein paar tausend Jahre von uns entfernt. Und das merkt man auch manchmal. Manche Dinge werden anders wahrgenommen. trotzdem würde ich sagen, dass es sozusagen die Haupterzählung passt. Und dann, das muss ich eigentlich eingestehen, muss ich damit leben, mit einzelnen Erfahrungen und auch einzelnen Texten, wo ich mich sehr schwer tue. Ich glaube trotzdem, dass das der richtige Weg ist und dass dieses Ringen mit dem Lebendigen gegenüber Gottes, den ich manchmal nicht verstehe, oft sehr wohl verstehe oder oft passt die Erzählung in das, ist es sogar sehr kongruent, manchmal auch nicht, und auch mit seiner Bibel, die mich manchmal sehr herausfordert. Aber es wäre ja auch komisch, wenn sie mich nicht herausfordern würde, müsste ich ja schon alles wissen. Das tue ich nicht. Insofern kann es mich eigentlich nicht wundern, dass sie mich manchmal auch herausfordert. Und noch ein letztes Mal, die gute Rachel, sie hat nämlich auch zu dem Thema Chaos noch etwas gesagt. Deswegen, also eigentlich hätte ihr vielleicht statt meines Vortrags einfach ihre Rede hören können, ist alles gut beantwortet. Sie stellt sich die Frage natürlich auch und hat natürlich mit Gott gerungen, als das passierte. Warum hat er sie nicht beschützt? Natürlich stellt sich diese Frage. Und sie hat dazu Folgendes dann in ihrer Rede gesagt. Während dieses gesamten Prozesses habe ich mich an ein Zitat von C.S. Lewis geklammert. C.S. Lewis ist ein englischer Literaturwissenschaftler, aber auch Schriftsteller, vielleicht Chroniken von Narnia, kennen viele ein spannendes christliches Kinderbuch und er hat sehr viele Vorträge und Bücher im christlichen Raum geschrieben. Habe ich mich an ein Zitat von C.S. Lewis geklammert, in dem er sagt, mein Argument gegen Gott, also C.S. Lewis ist selber nicht als Christ groß geworden. Er war lange Atheist und ist dann erst relativ spät, stark unter dem Einfluss seines Freundes Tolkien übrigens Christ geworden. Und er schreibt dann selber so, mein Argument gegen Gott war, dass das Universum so grausam und ungerecht erscheint. Aber wie kam ich auf diese Idee von gerecht oder ungerecht? Ein Mensch bezeichnet eine Linie nicht als krumm, wenn er nicht zuerst eine Vorstellung von Grad hat. Womit verglich ich das Universum, als ich es ungerecht nannte? Jetzt wieder Frau Danilla. Larry, ich kann das, was du getan hast, böse und niederträchtig nennen, weil es das war. Und ich weiß, dass es böse und niederträchtig war, weil die gerade Linie existiert. Die gerade Linie wird nicht anhand deiner Wahrnehmung oder der Wahrnehmung von irgendjemandem anderen gemessen. Und das bedeutet, dass ich die Wahrheit über meinen Missbrauch sagen kann, ohne ihn zu verharmlosen oder abzuschwächen. Und ich kann ihn böse nennen, weil ich weiß, was Güte ist. Und das spricht gegen die Weltsicht mit diesem Chaos. Woher kommt denn überhaupt unser in manchen Fällen sogar praktisch sicheres Wissen über Gut und Böse? Mag ja Grenzfragen sein, wo wir uns nicht einig sind. Man kann ja bei vielen Fragen, ist jetzt Atomkraft eine gute Lösung oder nicht, kann man ja lange diskutieren und kompliziert abwägen. Aber hier bei diesem Missbrauch nicht. Da sind wir uns alle einig, oder? Einer hier, der sagt, boah, ist ein Ermessen des Täters. Nein, völlig abwägen. Und in einer Welt, die nur aus nichts kommt, ohne Plan, ohne Absicht, ohne Idee, ohne Vision, ohne Liebe. Wie kommt das da rein, dass man irgendwann sagt, das ist die gerade Linie und hier sind krumm. Wo soll das herkommen? Die Evolution hat da gar kein Interesse dran. Die hat vielleicht Interesse daran, dass wir bestimmte Dinge angenehm finden und das so einrichten, dass es für uns angenehm ist, das schon. Aber das ist nicht dasselbe wie Gut und Böse. Und das ist sozusagen ein Ding, an dem sich festhält. Deswegen zum Abschluss nochmal das als Gegenargument gegen diese Sicht, dass eigentlich alles Chaos ist. Dann müsste man eigentlich gar keine Art von Ordnung, nicht mal die Sehnsucht oder das Wissen um eine theoretisch denkbare Ordnung voraussetzen. Ja, das war meine Reise durch diese beiden Pole. Wie gesagt, am Anfang zwei Lösungen, die ich nicht überzeugend finde. Das einfach zu trennen und sagen, das Schöne ist Gott und das andere halten wir raus. Oder zu sagen, alles ist Chaos. Es gibt keine gerade Linie, aber es gibt eine. Und das ist das Problem damit. Stattdessen glaube ich, dass der Gott der Bibel uns es nicht leicht macht. Das gebe ich gerne zu. Dass es ein Ringen mit ihm ist, mit dem, was wir manchmal von ihm auch nicht verstehen. Und auch mit einem Buch, in dem wir ihn finden, aber auch nicht so billig, dass es einfach nur in so einer einfachen Zusammenfassung in drei Sätzen aufgeht. Sondern es ist auch ein Ringen und manchmal fühlt sich an wie Achterbahnfahren. Am Ende glaube ich aber, dass der Satz Gott ist Liebe doch stimmt und dass der Satz Gott ist grausam falsch ist. Ich gestehe zu, sein Handeln kann manchmal grausam erscheinen, mindestens sein Zulassen. So weit muss man, glaube ich, realistischerweise gehen. Ich glaube dennoch, dass die Haupterzählung, dass er Liebe ist, passt. Und ich finde sie plausibel, nicht wenn man erwartet, Liebe ist immer milde und immer nur alles irgendwie billig und schön, sondern wenn man mit einbezieht, was ich versucht habe zu zeigen, dass manchmal Gericht und manchmal erzieherisches Eingreifen, also manchmal wirklich Härte, nicht gegen Liebe spricht, sondern aus Liebe erforderlich ist. Und deswegen Gottes Ziel der Vergebung gilt, aber auch nicht als Prinzip, was sozusagen über die Welt angewandt wird, sondern als teure Lösung, die jedem möglich ist, der sich darauf einlässt. Und Gottes Wunsch ist tatsächlich, dass Vergebung das letzte Wort ist und dass am Ende die Liebe bleibt und diese anderen Sachen verschwunden sind. Das ist sozusagen das große Ziel am Ende. Und wiederum, wir ahnen dieses Ziel und daran können wir auch messen, dass wir es noch nicht erreicht haben. Vielen Dank fürs Zuhören.